Ja, es freut mich. Es freut mich sehr, dass mich der Predigtplan heute Morgen wieder mal nach Waiblingen geführt hat und dass man sich jetzt mal wieder sieht. Manche sehe ich ja immer mal wieder bei BU, sieht man sich, gell, Florian, oder andere irgendwo auf der Straße auch. Aber jetzt alle gesammelt, es freut mich, euch zu sehen. Und dass ich jetzt Teil von diesem Gottesdienst sein darf, mitfeiern darf und auch was jetzt beitragen darf. Ja, es gibt Momente im Leben, da sagen wir einfach, mir reicht's. Der Anlass kann ganz unterschiedlich sein, vielleicht ist da etwas zu viel geworden, zu wenig, zu schnell, zu langsam, zu laut, zu leise, zu hoch oder zu tief. Mir reicht's, das kommt uns dann so über die Lippen. Und das kann bedeuten, jetzt ist genug, meine Geduld ist zu Ende, mir reicht's. Und die Frage ist dann, was machen wir jetzt an diesem Punkt, wenn wir mal wieder dort sind, wo wir sagen, mir reicht's. Was tun wir? Und das Thema scheint viele Menschen sehr vertraut zu sein. Ich habe mal so ein bisschen im Internet geschaut, was geschrieben wird zu mir reicht's. Was es da für Ideen gibt, und da gibt es wirklich sehr interessante Sachen. Da sagt jemand, mir reicht's, ich gehe schaukeln, drechseln, schreien, nähen, reiten, ich gehe Orgel spielen, ich gehe in die Berge, ich gehe jetzt mit Sprühsahne aufs Erdbeerfeld. Ja. Oder ich gehe zu meiner Gottesanbeterin, was auch immer das bedeutet. Also ganz interessante Ideen, und manchmal hilft ja tatsächlich das eine oder andere, wenn es einem reicht, wenn man dann das tut, was hier steht. Manchmal hilft es aber auch eben nicht. Ich habe dann noch einen anderen Vorschlag gefunden in dieser Reihe, und der hat mir sehr gefallen, der heißt einfach, mir reicht's, ich gehe beten. Mir reicht's, ich gehe beten, das hat mir gefallen und hat mich irgendwie inspiriert. Mir geht es immer wieder so, dass ich sagen kann und muss, okay, jetzt reicht es mal wieder. Und dann hilft mir, ja, schaukeln nicht so arg meistens, nähen auch nicht, schreien manchmal oder irgendwas. Also ich merke, mir hilft dann tatsächlich dieses Beten gehen. Und um das soll es jetzt heute Morgen auch gehen, beten. Großes, spannendes Thema, was wir da miteinander angehen, was ihr auch hier an der Wand vorne habt und auch schon viel darüber nachgedacht habt. Und ich gehe mal davon aus, ihr werdet in diesem Jahr noch viel über das Thema weiter nachdenken. Denn das Jahresthema, und da habe ich mich sehr darauf gefreut, 2026 heißt so als Bezirk, als Verband, Beten, vom Beten. Im Gespräch mit Gott sein in allen Lebenssituationen oder in allen Lebenslagen. Wir werden, wenn man mitmacht, als Gemeinde, ich weiß nicht, was ihr geplant habt, aber jeden Monat gibt es da dieses Monatsthema, einmal im Monat dieser Predigtext zum Thema Gebet. Jetzt im Januar, wir sind ja hier immer so eine Woche später, aber Beten mit gebrochenem Herzen, die Hanna, dann Beten mit und für Kinder, Samuel, Beten um Vergebung, der David, Beten in der Krise, Josaphat, Beten aus der Verzweiflung, Jona, Beten mit offenen Augen und Händen, Nehemia, Beten als Gemeinschaft, da geht es um die erste Gemeinde, Beten für die verfolgte Gemeinde, Beten um Klarheit in Entscheidungen, Josua, Beten mit und für Leidende und Kranke, Jakobusbrief, Beten am Ende des Weges, Jesus, und Beten im Lob, die Maria. Viele Texte zum Thema Gebet warten da auf uns, und da freue ich mich drauf, einfach da einzutauchen, immer wieder neu ins Thema Gebet. Wir werden da Beter beobachten in ganz unterschiedlichen Lebenssituationen, und da wird einfach dann gebetet, und so manche Situation, die erleben, wird uns auch bekannt vorkommen, und man kann dann schauen, was haben die da gemacht, wie haben sie gebetet und was ist dann auch passiert. Ich denke, da werden wir Wegweisung bekommen für uns, ganz persönlich auch, über diese und durch diese Texte. Ihr wisst, ich habe so ein paar Lieblingskarten und Zeichnungen. die mir immer wieder helfen, damit ich Sachen auch ein bisschen einordnen kann. Und so kommt euch sicher auch diese Zeichnung noch bekannt vor oder überhaupt bekannt vor. Diese Zeichnung, wo man alles auf einen Blick sieht, wenn man es sieht, von ganz hinten, ist ein bisschen klein. Man sieht den ganzen Heilsplan Gottes von der Schöpfung bis zur Vollendung und die ganzen Stufen dazwischen, die es da gibt, diese historischen Ereignisse, die schon waren oder die auch noch kommen werden, so ganz grob mal skizziert. Und ich habe mal versucht, da jetzt die Beter einzuordnen, mit denen wir es zu tun haben werden. Es wird ein paar Beter aus dem Alten Testament geben und dann ein paar aus dem Neuen Testament. Und alle diese beten zum gleichen Gott, zum einzig wahren, lebendigen Gott, zum Schöpfer von Himmel und Erde, so wie es uns einfach in der Bibel auch geoffenbart ist, wer er ist. Sie wenden sich an diesen lebendigen Gott und machen Erfahrungen im Gebet. Und das dürfen wir uns anschauen. Heute geht es um eine allererste Beterin, die wir uns miteinander anschauen. Ich habe es schon gesagt, es wird die Hanna sein. Die Hanna aus dem 1. Samuel-Buch, die uns da beschrieben wird. Und da wollen wir schauen, wie war es bei ihr, in welcher Situation hat sie gebetet und was hat sie dann auch erlebt. Und da lese ich jetzt die Verse 1 bis 20 aus dem 1. Samuel. Wer mitlesen will in seiner eigenen Bibel oder auch hier vorne, kann man das jetzt tun. Da heißt es folgendermaßen. Ich lese ein bisschen vorher, der eigentliche Text ist ab Vers 9 bis 20, aber ich lese von vorne, dann haben wir die Vorgeschichte auch schon mit dabei und kommen da richtig rein. Es war ein Mann von Ramathaim Zophim vom Gebirge Ephraim und sein Name war Elkana, ein Sohn des Jerohams, des Sohnes Elihus, des Sohnes Tohus, des Sohnes Zufs, ein Ephraimiter. Und er hatte zwei Frauen. Der Name der einen war Hanna und der Name der anderen Peninna. Peninna hatte Kinder, aber Hanna hatte keine Kinder. Und dieser Mann ging Jahr für Jahr aus seiner Stadt hinauf, um den Herrn der Heerscharen anzubeten und ihm in Silo zu opfern. Dort aber waren die beiden Söhne Elis, Hofni und Pinhas, Priester des Herrn. Und es geschah immer an dem Tag, wenn Elkana opferte, dann gab er seiner Frau Peninna und all ihren Söhnen und Töchtern die ihnen zukommenden Anteile. Aber Hanna gab er einen besonders großen Anteil, denn Hanna hatte er lieb. Aber der Herr hatte ihren Mutterleib verschlossen. Und ihre Gegnerin reizte sie mit vielen Kränkungen, um sie zu demütigen, weil der Herr ihren Mutterleib verschlossen hatte. Und so geschah es Jahr für Jahr. Immer, wenn sie zum Haus des Herrn hinaufzog, reizte jene sie. Dann weinte sie und aß nicht. Aber Elkana, ihr Mann, sagte zu ihr, Hanna, warum weinst du? Und warum isst du nicht? Und warum ist dein Herz betrübt? Bin ich dir nicht mehr wert als 10 Söhne? Da stand Hanna auf, nachdem sie in Silo gegessen und getrunken hatte. Der Priester Eli aber saß auf einem Stuhl am Türpfosten des Tempels des Herrn und sie war in ihrer Seele verbittert und sie betete zum Herrn und weinte sehr. Und sie legte ein Gelübde ab und sprach, Herr der Heerscharen, wenn du das Elend deiner Magd ansehen und meiner Gedenken und deiner Macht nicht vergessen wirst und deiner Magd einen männlichen Nachkommen geben wirst, so will ich dem Herrn alle Tage seines Lebens oder ihn all will ich ihn dem Herrn alle Tage seines Lebens geben. Und kein Schermesser soll auf sein Haupt kommen. Und es geschah, als sie lange vor dem Herrn betete, achtete Eli auf ihren Mund. Hanna aber redete in ihrem Herzen. Nur ihre Lippen bewegten sich, aber ihre Stimme hörte man nicht. Da meinte Eli, sie sei betrunken. Und Eli sagte zu ihr, wie lange willst du dich wie eine Betrunkene benehmen? Mach, dass du deinen Rausch los wirst. Aber Hanna antwortete und sagte, nein, mein Herr, ich bin nichts anderes als eine betrübte Frau. Wein und Rauschtrank habe ich nicht getrunken, sondern ich habe mein Herz vor dem Herrn ausgeschüttet. Halte deine Magd nicht für eine verkommene Frau, denn aus meinem großen Kummer und Herzeleid habe ich so lange geredet. Eli antwortete und sagte, geh hin in Frieden. Der Gott Israels wird dir deine Bitte erfüllen, die du von ihm erbeten hast. Sie sagte, lass deine Magd Gunst finden vor deinen Augen. Und die Frau ging ihres Weges und aß und hatte nicht mehr ein so trauriges Gesicht. Und sie machten sich am nächsten Morgen früh auf und beteten an vor dem Herrn. Und sie kehrten zurück und kamen in ihr Haus nach Rama. Und Elkana erkannte Hannah, seine Frau, und der Herr dachte an sie. Und Hannah wurde schwanger. Und als die Tage um waren, gebar sie einen Sohn. Und sie gab ihm den Namen Samuel, denn vom Herrn habe ich ihn erbeten. Soweit, das war 1. Samuel 1, Vers 1 bis 20. Ich habe also versucht, drei Gedankengruppen zu machen, also drei Punkte, und die sehen so aus, an denen ich mich ein bisschen entlanghangeln möchte. Ihr seht, da gibt es noch ein paar Lücken, noch ein paar Pünktchen. Da kommt noch was dazu, aber ich wollte nicht alles schon verraten, deswegen jetzt hier mal nur als Überblick die Linie, wo die Hannah sagt, mir reicht's, wo dann der Eli sagt, mir reicht's, und wo irgendwann auch Gott sagt, so, jetzt reicht mir's auch. Und dann sieht man, wie es weitergeht. Das schauen wir uns an, so im Detail, und wir fangen bei der Hannah an, wo es heißt, mir reicht's, und sie sagt, mir reicht's und ich gehe beten. Ich gehe beten. Wir sehen da die große Not bei der Hannah. Sie hat ein gebrochenes Herz. Vers 9, da stand Hannah auf, nachdem sie in Silo gegessen und getrunken hatte. Und Eli saß auf dem Stuhl am Türpfosten des Tempels des Herrn. Und sie war in ihrer Seele verbittert. Heißt da in der Elberfelder Übersetzung, sie betete zum Herrn und weinte sehr. Das Thema für heute, wenn man im Textplan schaut, heißt Beten mit gebrochenem Herzen. Und in der Vorbereitung habe ich mich gefragt, was ist das eigentlich, ein gebrochenes Herz? Habe dann ein bisschen recherchiert, wie man es halt heute so macht und kann, und habe dann gelesen folgende Antwort. Ein gebrochenes Herz ist kein medizinischer Bruch, sondern ein starkes emotionales Bild. Es beschreibt den tiefen Schmerz, den Menschen empfinden, wenn etwas sehr Wichtiges verloren geht, meist Liebe. Typische Auslöser sind das Ende einer Beziehung, unerwiderte Liebe, Verlust durch Tod, tiefe Enttäuschung oder Verrat. So ein Herzschmerz kann sich erstaunlich körperlich anfühlen. Druck in der Brust, Enge im Hals, Schlaflosigkeit, Appetitlosigkeit. Das ist kein Zufall. Gefühle wirken direkt auf Körper und Gehirn. Es gibt sogar das sogenannte Broken Heart Syndrom, bei dem starker emotionaler Stress echte Herzsymptome auslöst. Gleichzeitig ist ein gebrochenes Herz auch etwas sehr Menschliches. Es zeigt, dass man geliebt hat, gehofft hat, sich geöffnet hat. Und auch wenn es sich in dem Moment endlos anfühlt, Herzen können heilen. Oft mit Narben, aber auch mit mehr Tiefe. Fand ich ganz interessant, so mal ein ganz kurzer Abriss über das Thema gebrochenes Herz. Und ich denke, vor allem dieser eine Satz, es beschreibt so den tiefen Schmerz, den da jemand erlebt. den Menschen empfinden, wenn etwas sehr Wichtiges verloren geht. Und die Hannah, die hat so ein gebrochenes Herz gehabt. Kann man sagen, so einen tiefen Schmerz empfunden und gefühlt. Wir haben in der Textlesung schon gehört, ihre Lebensgeschichte, wie so die Eckdaten ihres Lebens waren und sind. Wir haben gehört, sie war verheiratet mit diesem Elkana, aber sie hat keine Kinder bekommen können. Und dann war da diese zweite Frau, diese Penina, die ihr Mann genommen hat, eben weil sie keine Kinder bekommen konnte und er aber Kinder haben wollte. Und deswegen hat man einfach eine zweite Frau in dem Fall damals genommen. Und dann war es aber so, dass eben diese jährlichen Feste waren und dann auch diese Demütigungen durch diese zweite Frau, weil die ja gesagt hat, ich bringe die Kinder hier rein, ich bringe das Leben hier rein und was bist denn du eigentlich? Und so war das ein großer Schmerz. Und die Hanna über die Jahre war zermürbt, war ein bisschen verzweifelt und, wie es hier heißt, verbittert. Jetzt nicht im Sinne von hart geworden verbittert, sondern mehr so im Sinne von eben diesem ganz tiefen Schmerz. Das drückt dieses Wort aus. Und jetzt hier in Vers 9 kommt dieses Fass sozusagen bei ihr zum Überlaufen. Was sich so lange angestaut hat, jetzt kommt es richtig raus, mitten auf dem Fest, wo sie sich gerade befinden, da muss sie raus. Sie muss raus, hält's nimmer aus, mir reicht's. Vielleicht kennen wir das, so solche Momente, wo wir das sagen und auch empfinden und erleben. Da ist man mitten unter fröhliche Leute, mitten bei einer Veranstaltung, vielleicht sogar mitten im Gottesdienst und will eigentlich irgendwie nur raus. Man will nur raus, weil es einen rumtreibt. Man will weg, weil keiner so richtig nachvollziehen kann, was man eigentlich innen drin so bewegt und was das so schmerzt. Man hat ein gebrochenes Herz und weiß gar nicht richtig, wohin damit. Und was macht jetzt die Hanna hier in dem Fall? Ja, sie geht raus, geht weg von dieser fröhlichen Familienrunde. Und sie geht beten. Sie geht beten. Und das ist interessant, die Not treibt sie jetzt nicht weg von Gott, sondern sie treibt sie hin zu Gott. Quasi in seine Arme. Flucht nach vorne. Nicht Flucht weg, sondern Flucht zu Gott hin. Wie sieht es ganz praktisch aus? Sie steht auf, sie geht an einen bestimmten Ort, sie geht in Silo auf das Gelände von der Stiftshütte. Sie geht dahin, wo Gott gesagt hat, da bin ich, da könnt ihr mich suchen, da könnt ihr auch beten. Und da geht sie hin. Gut, dass es so einen Ort gibt, gut, dass es diesen Ort des Gebets gibt. Später sagt mal Gott über diesen Ort, über diese Stiftshütte, aus der Stiftshütte wurde dann der Tempel und so, und das sagt Gott über dieses Heiligtum in 2. Chronik 7, Vers 15, meine Augen sollen offen sein und meine Ohren aufmerken auf das Gebet an diesem Ort. Und so macht es die Hanna jetzt. Sie schüttet ihr Herz vor Gott aus. Wie es im Psalm 62, Vers 9 auch heißt. Schöner Vers, da müssen wir uns merken. Lohnt sich. Psalm 62, Vers 9 heißt: Hofft auf ihn alle Zeit, liebe Leute. Schüttet euer Herz vor ihm aus. Gott ist unsere Zuversicht. Schöner Vers, nochmal. Hofft auf ihn alle Zeit, liebe Leute, schüttet euer Herz vor ihm aus. Gott ist unsere Zuversicht. Das lohnt sich zu merken, was uns da der Psalmist so mitgibt. Ja, und das macht die Hanna hier, schüttet ihr Herz vor ihm aus und das hört sich dann so an, wie wir es dann hier lesen. Hannas Gebet, Hannas Glaube und Tun beschreiben diese Verse ab Vers 11. Und sie legte ein Gelübde ab und sprach, Herr der Heerscharen, wenn du das Elend deiner Magd ansehen und meiner gedenken und deine Magd nicht vergessen wirst und deiner Magd einen männlichen Nachkommen geben wirst, so will ich ihn dem Herrn alle Tage seines Lebens geben. Kein Schermesser soll auf sein Haupt kommen. Was die Hanna hier macht, ist quasi so ein All-in. Also so ein alles auf eine Karte setzen. So jetzt. In dem Moment. Und sie beginnt das mit, wie es hier vorne steht, mit dem, dass sie Gott als Allerhöchsten anerkennt. Und sagt, Herr der Heerscharen, Herr Gott Zebaoth. Ist so ein Glaubensbekenntnis sozusagen am Anfang. Gott, du bist der Herr aller Herren, der für sein Volk kämpft, der für die kämpft, die ihm vertrauen, Das bist doch du, du bist es. So fängt sie an. So manches Gebet in der Bibel fängt so an, dass zuerst mal der Beter sich klar macht und auch ausdrückt und bekennt, mit wem er jetzt rechnet. Das Vater unser beginnt auch so. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehen. Es geht um dich. So fängt manches Gebet an, mit diesem Aufblick auf das, wie Gott ist. Und dann geht's weiter. Dann kommt hier in dem Fall dieses Gelübde und schon eine ganz besondere Art des Betens zu Gott. Damit drückt sie aus, wie groß ihre Not ist und wie ernst sie es auch meint mit dem, was sie jetzt sagt. Bei so einem Gelübde hält man ja so ein bisschen die Luft an, weil die Frage ist ja, was passiert, wenn es passiert? Also, wenn ich jetzt das so sage und dann es so kommt, mache ich dann wirklich, was ich gesagt habe? Wird man sich dann noch daran erinnern, wenn es wirklich so geschieht? So manche hat ja in der größten Not so ein Gelübde gesprochen und was ist dann draus geworden? Bei der Hannah sehen wir gleich, es wird so sein, dass sie das tut, was sie Gott hier verspricht. An der Stelle habe ich mich so gefragt, wie ist denn das mit Gelübden bei uns in unserem Leben? Also mir ist aufgefallen, ich mache es in der Form jetzt eher weniger. Ich weiß nicht, ob ihr das so macht. Ich mache es weniger, weil ich so mir selber da nicht richtig traue manchmal, weil wenn ich so Sachen sage und dann, was mache dann ich? Aber mir ist was anderes aufgefallen und es geht aber in die gleiche Richtung, wo ich so drüber nachgedacht habe. Es ist ja so, jedes Mal, wenn ich bete und zu Jesus Herr sage, Herr, nur Herr, ist ja eigentlich, wie wenn ich ein kleines Gelübde mache. Warum? Weil wenn ich Herr sage, dann meine ich ja, er ist der Herr, er ist der Chef, er ist der Bestimmer meines Lebens. Und wenn ich ihm Herr sage, dann meine ich es ja auch so, du darfst bestimmen. Kleines Gelübde eigentlich, wenn ich ihn Herr nenne. Und dann bin ich fast ein bisschen erschrocken, weil ich sage oft Herr zu Jesus. Ich meine es auch so. Aber wenn es einem so bewusst ist, was das bedeutet, was man da sagt, dass es eigentlich ein kleines Gelübde ist. Ich sage Herr, du darfst bestimmen. Dann spricht man es vielleicht nochmal bewusster aus, wenn man Herr sagt. Dass man auch Herr meinen. Und er ist ja wirklich auch der beste Herr, den man haben kann, Jesus. Der beste Bestimmer über unser Leben. Das war als kleine Nebenbemerkung zum Gelübde. Aber jetzt zurück zur Hannah. Was passiert hier dann? Sie formuliert es ja so. Sie hat ein gebrochenes Herz, aber auch ein sehr mutiges Herz, kann man hier sehen. Und sie gibt alles, all in, alles auf diese Karte und sagt, Gott, du kannst, und wenn du es tust, dann werde ich meinen Sohn dir zurückgeben. Was passiert dann nach diesem Gebet? Man liest ja nichts, dass es dann donnert oder dass es blitzt oder irgendwas passiert. Wir hören nichts von Gott. Oder doch? Jetzt kommt ja dieser Eli ins Spiel irgendwie. Oder sagen wir so, bringt Gott den Eli jetzt ins Spiel? Also ohne Donner, einfach so ein Mensch, den er ins Spiel bringt? Wir werden gleich sehen, also wir können nicht sagen, dass gar nichts passiert. Aber es donnert halt nicht. Wie man auch vielleicht sich denken oder wünschen könnte, aber macht's nicht. Sondern es passiert was ganz was Normales. Jetzt kommt der Eli ins Spiel und ich habe überschrieben mit, Eli sagt, mir reicht's, ich segne dich. Das ist aber eher so das Ergebnis von dem, was ich jetzt so ein bisschen ausführen werde, dass der Eli dann sagt, mir reicht's, ich segne dich. Wie kam es dazu? Wer war dieser Eli? Der Eli war der Priester in Silo, der offizielle Priester der zentrale Leiter in Israel. Und es war so, dass es ja keinen König gab zur Zeit Israels, zur Zeit in Israel damals. Das kam alles erst später. Und so war er so der Leiter. Und die Leitungsaufgabe damals war nicht einfach für so einen Eli. Denn die meisten Israeliten, die wollten damals nichts wissen von Gott. Die Hanna und der Elkana waren da eher so ein bisschen eine Ausnahme. Über diese Zeit wurde gesagt, ein jeder tat, was ihm recht dünkte. Das ist dieser Vers, der über der Richterzeit und auch über dem Anfang von Samuel steht. Ein jeder tat, was ihm recht dünke. Also war Anarchie letztendlich, weil jeder gemacht hat, was er gewollt hat. Und es wurde gesagt, in dieser Zeit gab es keine Offenbarung oder kaum Offenbarung von Gott. Also Gott wurde so nicht erlebt mehr, wie es schon war. Kapitel 3, Vers 1. Und wie willst du da in so einer Situation leiten als Eli? Wie will ich das machen? Dazu kam noch Folgendes. Seine beiden Söhne, dieser Hofni und Pinhas, die waren auch Priester und waren aber eine Schande für ihn und für das Priestertum. Die haben Opfergaben missbraucht, Frauen missbraucht, im Rahmen von ihrem Dienst im Heiligtum. Also wir merken, mit dem Eli, da kommt jetzt eine zweite tragische Familiengeschichte dazu. Die erste kennen wir schon, die Hanna, der ihre Geschichte. Jetzt kommt eine zweite tragische Geschichte dazu. Auch hier eine große Not. Das ist die Situation. Aber dann passiert Folgendes, dass Gott diese zwei Geschichten, tragische Geschichten, nimmt und weitergeht. Weitergeht und was draus macht. Das finde ich spannend. Er greift in das Leben von Eli und von der Hanna hinein. Und es sieht so aus, zunächst mal muss man sagen, es geht über ein Versagen, über Eli sein Versagen. Hier im Text kann man das lesen. Der Eli sieht, dass die Hanna eine ganze Zeit lang da im Heiligtum ist. Und er sieht, dass sie ihre Lippen bewegt, aber nichts sagt. Er sieht, dass es ihr anscheinend nicht gut geht, so viel kriegt er noch mit. Aber er kommt zum Schluss, ey, die Frau, die muss betrunken sein. Das war natürlich voll daneben. Eigentlich ein bisschen peinlich für so einen Priester, dass er das nicht richtig einordnen konnte. Aber es drückt so aus, den Zustand von vielleicht auch ganz Israel. Man hat gar nicht mal richtig die Antennen gehabt, wo, wenn jemand hier nach Gott gefragt hat und da was wissen wollte von Gott, es war fremd geworden. Eine Nebenwirkung vielleicht für uns hier, wie schauen wir eigentlich so nacheinander und aufeinander? Erkennen wir, wenn jemand was fehlt oder auch was jemand fehlt, was dem Nächsten fehlt, wo er so seine geistlichen Nöte und Fragen hat? Also im neuen Bund ist das ja nicht nur Sache von den vollzeitlichen Mitarbeitern, sondern es ist ja eine Sache von uns allen, dass wir da aufeinander schauen. Es geht uns alle an und es darf uns echt so ein großes Gebetsanliegen tatsächlich auch sein, dass wir sagen, Herr, öffne uns die Augen füreinander. Öffne uns die Augen, wo, dass wir sehen, wo Not ist und dass wir auch einander dementsprechend helfen können. Hellhörig zumindest sind füreinander. Wir werden gleich sehen, dass beim Eli das ja so ein bisschen passiert, dass er sich ein bisschen aufwecken lässt aus seinem geistlichen Tiefschlaf in dem Fall und er dann zum Segner sogar werden darf. Also was passiert jetzt? Die Hanna, die muss ihn aufklären, was mit ihr los ist, Vers 15, und die sagt, ich bin nicht betrunken, ich bin nur betrübt. Und betrunken und betrübt ist ein Unterschied. Klar, aber es war nicht so klar für den Eli halt eben. Hier wird sehr deutlich, wie die Hanna auch geistlich steht. Sie ist gläubig, in Vers 15, ich habe mein Herz vor Gott ausgeschüttet. Das ist passiert. Und sie ist sehr demütig, in Vers 16 sagt sie, ich bin deine Magd. Und sie ist nicht nachtragend oder irgendwie aggressiv. Sie akzeptiert diese leicht rüpelhafte Art von diesem theologischen Profi, der das irgendwie nicht richtig auf die Reihe gekriegt hat in dem Moment. Sie ist nicht nachtragend, nicht aggressiv. Hätte sie ja sein können, dass sie sich mordsmäßig ärgert über den, wenn der so mit ihr umgeht. Macht sie aber nicht. Und was passiert dann? Dann darf sie auch jetzt hier einen Zuspruch erleben, gerade über diesen merkwürdigen Eli. Einen Zuspruch, der heißt, geh hin in Frieden. Der Gott Israels wird dir deine Bitte erfüllen, die du von ihm erbeten hast. Sie sagte, lass deine Augen, deine Magd Gunst finden vor deinen Augen. Also so, das entspricht so diesem Amen. Ja, so sei es. Und das ist jetzt erstaunlich, gell? Der alte Eli, der darf jetzt doch nochmal zum hilfreichen Seelsorger werden, mit diesem unfassbaren Zuspruch an der Stelle, geh hin in Frieden, der Gott Israels wird dir deine Bitte erfüllen, die du von ihm erbeten hast. Ich kann es nur so erklären, dass Gott hier den Eli einfach nochmal gebraucht, weil er will, weil Gott will, dass der Hanna jetzt dieser Zuspruch zukommt. Der Eli ist an sich ein geistlich schwacher Mensch, aber hier gebraucht er ihn, um seine Pläne umzusetzen und weiter voranzutreiben, also um Gottes Pläne, dass die weiter vorangetrieben werden. So ähnlich vielleicht wie beim Kaiphas, bei Kaiphas und Jesus. Kaiphas war ja jetzt nicht unbedingt ein Freund von Jesus damals, aber er darf jetzt und wird jetzt gebraucht von Gott, um zu weissagen über Jesus. Da heißt es in Johannes 11, Vers 49 bis 52, dass es besser ist, wenn ein Mensch für alle stirbt, als dass das ganze Volk sterben muss. Wow, wie weise war denn das, oder wie geweissagt war denn das, was gleich nachher am Kreuz passieren wird. Und so wird der Kaiphas auch gebraucht in seinem Amt, in seiner Aufgabe hier an der Stelle. Und so wird der Eli jetzt hier auch gebraucht. Und so ist auch die Überschrift zu verstehen hier, der Eli sagt, mir reicht's, ich segne dich. Vielleicht hat er aber auch erkennen dürfen, wie es jetzt wirklich steht. Vielleicht hat er auch echt einen Lichtblick gehabt, im Gegensatz zum Kaiphas. Hat er einen Lichtblick gehabt, wo auch selber mit dahinter gestanden. Kann ich jetzt nicht ganz genau beurteilen. Aber er segnet sie. Er hat lang zugeschaut gehabt, hat lang daneben gelegen, hat sich dann korrigieren lassen. Auf jeden Fall gebrauchen, würde gebraucht jetzt hier, um Gottes Plan zu unterstützen. Und wie gut, dass die Hanna sich auch nicht irritieren hat lassen an der Stelle und aufgegeben hat. Und vielleicht zu uns jetzt nochmal da an der Stelle, vielleicht müssen wir uns auch gegenseitig ein bisschen helfen manchmal, wie eben die Hanna dem Eli geholfen hat, weil sie ihm erklärt hat, wie es um sie steht, wie es ihr geht. Manchmal müssen wir auch ein bisschen uns helfen, und sagen, wie es einem geht, dass der andere dann aber auch das tun kann, was er dann tun soll von Gott her, von Ermutigung und Zuspruch geben. Vielleicht ist das so ein gutes Miteinander für uns hier als Wegweisung. Das war der zweite Punkt. Eli, mir reicht's, ich segne dich. Und jetzt der letzte Punkt, den habe ich mal so überschrieben. Gott sagt, mir reicht's, ich verherrliche mich jetzt. Ich verherrliche mich. Da heißt es, und sie machten sich früh am nächsten Morgen auf, beteten an vor dem Herrn. Sie kehrten zurück, kamen in ihr Haus nach Rama, und Elkana erkannte Hanna, seine Frau, und der Herr dachte an sie. Und Hanna wurde schwanger. Und als die Tage um waren, gebar sie einen Sohn, und sie gab ihm den Namen Samuel, denn vom Herrn habe ich ihn erbeten. Also der Zuspruch vom Eli hat der Hanna sehr gut getan. Sie geht zurück zunächst mal nach dieser Situation in der Stiftshütte oder um die Stiftshütte herum, geht zurück auch zu der Penina, ihrer Gegnerin, dieser Peinigerin, und ihr Gesicht ist nicht mehr so traurig, heißt es da, weil der Zuspruch was mit ihr gemacht hat, weil sie das für sich nehmen konnte, weil Gott sie angesprochen hat mit dem Zuspruch, dass er zur rechten Zeit handeln wird. Und so lesen wir in Vers 19, dass die Familie zunächst zusammen anbetet, dann nach Hause geht. Vielleicht hat sie ihrem Mann von der ganzen Sache erzählt, die sie da erlebt hat und was da so auf sie zukommen wird. Denn der Elkana, ich glaube sogar, dass es gemacht hat, denn der Elkana hat nachher den Samuel ziehen lassen. Also hat ihn losgelassen, nachdem er ein bisschen größer geworden war, hat er ihn ziehen lassen in diesen Priesterdienst. Hätte er nicht machen müssen. Vom Gesetz her kann der Mann die Frau von ihrem Gelübde entbinden, damals. Und von daher hätte er das auch machen können, weil es war immerhin sein Erstgeborener, um den es geht, und das von der Hannah, und das ist nicht ganz nichts. Das ist wichtig, aber er lässt ihn ziehen. Also er stellt sich auch drunter und erkennt, dass es richtig ist und vom Herrn ist, dass der Samuel jetzt dann Priesterdienst tun soll. Gott verherrlicht sich, indem er jetzt das so lenkt und schenkt und voranbringt, dass der Samuel geboren wird. Ich habe hier nochmal dieses eine Bild von diesen Ereignissen, von diesen vielen Geschichten. Und die Geschichte von der Hannah, die hört sich ja so an, wie wenn es nur eine ganz private Familiengeschichte wäre. Persönliche Familiengeschichte. Aber sie ist natürlich viel, viel mehr. Denn die Hannah brachte ja den Samuel zur Welt. Der Samuel, der salbt nachher den David. Und der David, der ist der Vorfahre von Jesus. Und Jesus sollte am Kreuz dann sterben für unsere Sünden, auf dass wir leben können. Wenn wir das im Glauben annehmen, was er für uns am Kreuz getan hat. Wir dürfen durch seine Vergebung aufleben. Dürfen in einer Beziehung mit Gott wieder leben, durch Jesus. Wir können ihn ehren, Gott ehren mit unserem ganzen Leben, durch Jesus. Der Heilige Geist ist in uns, durch den Glauben an Jesus. Also all diese Segnungen sind dadurch jetzt entstanden. Und wir sehen, diese Geschichte von der Hannah ist nicht nur eine private Familiengeschichte, sondern diese Geschichte hat die Welt verändert. Diese Geschichte hat auch letztendlich unser Leben verändert. Weil Gott seinen Plan verfolgt, weil Gott sich verherrlicht jetzt hier. Hannah ist mit ihrem Leiden, mit ihrem Beten, mit ihrem Erleben voll in Gottes Plan integriert. Ich sage das nochmal. Hannah ist mit ihrem Leiden, mit ihrem Beten, mit ihrem Erleben voll integriert in den Plan Gottes für diese Welt. Und auch uns geht es so. Auch wir sind voll integriert in diesem Plan Gottes mit dieser Welt. Sicher nicht im gleichen Sinn wie jetzt die Hannah, weil aus Hannah kommt Samuel, Samuel, David, David, Jesus. Diese Linie, die ist einmalig. Aber dieses Integriertsein, dass Menschen Jesus kennenlernen und erretten, das sind wir voll dabei, auch integriert. Und da baut Gott auch uns ein in diesen Plan, mit allen unseren Höhen und Tiefen im Leben. Wie eben auch bei der Hannah, ich glaube, das ist das Gleiche. Mit all unseren Höhen und Tiefen baut Gott uns ein. Mit all unseren, von mir aus auch, Tragödien, die wir erleben müssen. Aber Gott baut es ein in seinen Plan zu seiner Verherrlichung. Weil um das geht es ja. Es geht nicht um uns. Es geht um seine Verherrlichung. Letztendlich. Und das macht er. Er baut uns ein mit unserem ganzen Leben und auch mit unserem Gebet. Und das ist jetzt nochmal ganz spannend, finde ich, ein Geheimnis letztendlich, wie Gott unsere Gebete nimmt, vielleicht sogar vorher schon weiß, dass wir es beten werden und einbaut in seinen Plan, aber es gehört voll dazu, unsere Gebete, dass er so seinen Plan mit bestimmten Menschen dann auch weitergeht. Ich finde es ganz spannend, wie er uns mit Gebete auch einbaut in seinen Plan. Lasst uns das entdecken in dem Jahr 2026, wenn es ums Gebet geht, wie er sich verherrlicht. Es geht um ihn. Und die Frage ist so ein bisschen, galt, darf er sich durch unser Leben und auch unsere Gebete verherrlichen, auch wenn es durch große Tiefen manchmal hindurchgeht, tatsächlich. Mir reicht's. Was tue ich? Gehe ich schaukeln? schreien, Orgel spielen oder vielleicht doch tatsächlich beten. Ich möchte ermutigen einfach und einladen zum Gebet. Schüttet euer Herz vor ihm aus, er hört. Kann man auch gemeinsam tun, macht ihr auch gemeinsam hier schon. Vielleicht sogar nachher, wenn er merkt, es ist dran, dann nimmt euch jemand. Ich bin auch noch ein paar Minuten da, wo man einfach miteinander dann beten kann. Oder geht zu jemand, wo ihr denkt, der könnte mit mir beten, dass wir es zusammentun, dass ich das Herz ausschütten darf und jemand mit dabei. Das dürfen wir machen, wir dürfen beten in dieser Weise. Oder lasst uns gemeinsam beten. Ich weiß, es gibt auch hier Gebetstreffs, aber hier ist nochmal eine Möglichkeit, dass man sich trifft zu einer Zeit, die konkurrenzlos ist im Termin, ganz oft morgens 5.30 Uhr, 6.30 Uhr, 7.30 Uhr, kann man dazu stoßen. Da beten wir als Bezirk in Endersbach, weil es ein bisschen zentral liegt für alle, weil manche ist immer noch zu weit natürlich. Aber wer dazukommen will, darf gern dazukommen. Da schütteln wir auch unser Herz aus, kann man Anliegen sagen, selber, persönlich. Es werden auch Anliegen aus Gemeinden gesammelt. Ich frage den Daniel immer wieder nach Anliegen, auch von hier. Dann wird dort dafür gebetet. Oder auch die vollzeitliche Frage, ich stelle dann alles ein bisschen zusammen. Und so erfährt man was und kann aber auch konkret beten. Jeden Donnerstagmorgen, jetzt 2026, soll mal so ein Projekt sein für dieses Jahr, wo wir unser Herz ausschütten können und schauen, wie Gott es gebraucht und wie er sich verherrlicht. Jesus sagt, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Ich möchte noch beten. Danke, Herr Jesus, dass du uns diesen Zugang gegeben hast im Gebet. Du hast es bewirkt am Kreuz. Da bist du für uns gestorben, für unsere Schuld und Sünde. Und wir dürfen das annehmen im Glauben, dürfen Vergebung erleben und dann auch diesen freien Zugang haben zum Vater dadurch. Wir dürfen unser Herz dir ausschütten, sagen, was uns bewegt, was uns beschäftigt. Wenn wir mal wieder sagen, mir reicht's. Danke für diesen Zugang. Und danke, dass wir ihn nutzen dürfen, allein und gemeinsam. Und dass wir dann schauen dürfen, wie du dich verherrlichst. Wie du zu deiner Ehre was draus machst. Ja, manchmal müssen wir warten. Die Hanna hat ja auch warten müssen, aber du tust was, du hörst und du lässt uns nicht zu kurz kommen. Wir danken dir dafür. So weißt du, was jeder sagt jetzt in der Stille oder vielleicht nachher, wenn wir beten oder wenn wir auch gemeinsam irgendwo beten. Danke, Herr Jesus, dass wir Zugang haben zu dir und über dich zum Vater. Dir sei Dank. Wir loben und preisen dich. Amen.